ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 26. Juli. Wir zeichnen diese Folge um 11 Uhr auf. Heute mit Kai Küstner in Dakar. Wie hatte ich mich nochmal in unserer letzten Folge ausgedrückt? Gefühlt passieren derzeit im Wochenrhythmus Jahrhundertereignisse. In den letzten 7 Tagen sind noch mindestens 2 Jahrhundertereignisse hinzugekommen, mal ganz abgesehen von Anschlägen auf das französische Schnellzugnetz am Eröffnungstag der Olympischen Sommerspiele. Joe Biden nämlich hat angekündigt, seine Ambitionen, erneut US-Präsident zu werden, aufzugeben. Nun steuert die bisherige Vizepräsidentin Kamala Harris zielstrebig auf ihre Nominierung zu. Daher setzen wir heute wieder unsere strategische Brille auf und schauen uns kurz an, ähnlich wie bei Trump und seinem auserkorenen Vize J.D. Vance vergangene Woche, welche Hinweise sich jetzt schon finden lassen auf eine mögliche Europa- und Ukraine-Politik der Demokratin Harris. Dann aber, was aus meiner Sicht viel zu sehr unter dem Radar blieb angesichts dessen, dass alle den Kopf Richtung Westen, also in die USA, wendeten, die aktuelle Lage in der Ukraine, wo die russische Armee langsam aber stetig Gebiete erobert, wo die Ukraine extrem kritische Tage durchlebt. Das bespreche ich gleich sehr ausführlich mit einem der klügsten Militäranalysten überhaupt, mit Franz-Stefan Gadi, der regelmäßig die Ukraine bereist und unter anderem für das International Institute for Strategic Studies forscht. Mit ihm rede ich auch über ein, na vielleicht nicht ganz Jahrhundertereignis, aber doch ein sehr außergewöhnliches, die Reise des ukrainischen Außenministers Kuleba nach China nämlich und daran aufgehängt über die Frage, kommen wir da mit der Diplomatie, kommen wir Friedensgesprächen näher? Auch die heftige Debatte hierzulande über die geplante Stationierung weitreichender US-Raketen diskutieren wir. Und ich kann schon mal verraten, dass Gadi hier Einblicke liefert, die man in der in Teilen doch recht oberflächlichen Debatte hierzulande in der Tiefe oft vermisst hat in den letzten Tagen. Und dann als Bonus sozusagen, weil wir ja derzeit nur einmal pro Woche senden, nehmen wir uns heute ein bisschen mehr Zeit und gucken noch deutlich weiter Richtung Osten als in die Ukraine, nach Japan nämlich, wo es auch eine Zeitenwende in der Sicherheitspolitik gibt und wo deutsche Eurofighter nach langer Anreise diese Woche mit japanischen Piloten gemeinsam fliegen und trainieren. Erst aber der Blick nach Westen und zu dieser Dame.
In these unsettled times, it is clear, America cannot retreat.
In diesen unruhigen Zeiten ist klar, Amerika kann sich nicht zurückziehen. Amerika muss sich stark machen für die Demokratie. Wir müssen für internationale Regeln und Standards eintreten und an der Seite unserer Alliierten stehen.
And we must stand with our allies.
Das sagte Kamala Harris auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar dieses Jahres. Das ist genau das, was die Gastgeber aus Deutschland damals hören wollten. Das ist auch genau das, muss man auch sagen, was sie von der Stellvertreterin Joe Bidens damals erwartet hatten. Und es ist das krasse Gegenteil dessen, was Vizepräsidentkandidat der Republikaner J.D. Vance sagt, der nämlich Isolationismus und den Rückzug Amerikas aus der Welt predigt, außer aus Asien vielleicht. Genau entgegengesetzt auch die Position bei der Unterstützung der Ukraine, wo Vance sagt, wir sollten uns nicht überfordern, schauen wir eher auf unsere eigene Sicherheit in den USA. Und Vance hat auch gegen das 60-Milliarden-Paket für die Ukraine angekämpft.
History offers a clue. If we stand by while an aggressor invades its neighbor with impunity.
Die Geschichte lehrt uns, wenn wir am Rand stehen, während ein Aggressor bei seinem Nachbarn ungestraft einmarschiert, dann machen sie weiter. Und im Fall Putins heißt das, ganz Europa wäre bedroht. Wenn wir es versäumen, dass dies ernste Folgen für Russland hat, werden andere Autoritäre auf diesem Globus sich bestärkt fühlen. Die schauen genau zu.
Would be emboldened. Because you see, they will be watching. They are watching.
So sagt es also Kamala Harris. Vance hingegen hatte ja behauptet, Putin stelle keine existenzielle Gefahr für Europa dar. Aber ich mahne an dieser Stelle schon mal bei aller Euphorie, auch in meiner eigenen Social-Media-Filterblase über Harris und ganz sicher Kamala Harris elektrisiert derzeit die Demokraten. 2 Dinge, um ein bisschen die Wollzahl wieder runterzudimmen. Jetzt sind es zwar die Republikaner, die den alten und bisweilen etwas fahrigen Mann als Kandidaten haben, und damit haben sie auch ein Problem, aber sie werden es mit Harris ganz sicher leichter haben, sie als das Feindbild schlechthin aller Republikaner, als kalifornische Sozialistin, und dieses Wort wirklich nur in Anführungszeichen, darzustellen, als sie das mit Joe Biden als Gegner hätten. Und übrigens, das noch zum Thema Europa, in ihren ersten beiden Reden nach dem Rückzug Bidens hat Kamala Harris kein einziges Wort zur Außenpolitik verloren, kein Wort auch zur Ukraine. Harris konzentrierte sich völlig darauf, was ihre Wählerinnen und Wähler vor allem interessiert, die US-Innenpolitik nämlich. Und auch nochmal durch die europäische Brille betrachtet, Harris hat mit Phil Gordon sicher einen sicherheitspolitischen Berater, der ein eingefleischter und extrem erfahrener Transatlantiker ist, der schon unter Bill Clinton und Barack Obama als Berater das Ohr der Präsidenten damals hatte. Aber was Kamala Harris selbst betrifft, ich habe so einige deutsche Politikerinnen, Politiker und Beobachter zu Harris befragt, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren sogar. Und immer schlug mir eigentlich eher das Gegenteil von Euphorie entgegen. Eine Zeit lang hieß es sogar, Harris habe überhaupt keine Chance mehr auf eine politische Zukunft. Sie sei in den USA abgemeldet. Und was ihre Rede bei der Sicherheitskonferenz vom Februar angeht, sehr konkrete Hinweise darauf, wie sie sich künftig die Sicherheitsarchitektur transatlantisch vorstellt oder wie genau es mit der Ukraine-Hilfe weitergehen wird, all das haben wir damals nicht erfahren. Und es hieß auch immer wieder von europäischer Seite, so richtig als zugänglich habe man Harris nicht empfunden. Also man habe Zweifel, wie sehr ihr wirklich Europa am Herzen liege. Aber dass die USA sich so oder so mehr Asien zuwenden und die Europäer endlich sich zusammenraufen und so etwas wie eine europäische Sicherheitspolitik kreieren müssen, das steht außer Zweifel. Also es gibt noch viele Fragezeichen, wenn sie denn Kandidatin wird, wenn sie denn gewählt wird zur US-Präsidentin. Denn daran, dass es um ein paar entscheidende Wählerstimmen in sehr wenigen Swing States gehen wird, daran hat sich ja nichts geändert. Also abwarten lautet zunächst die Devise. Wenden wir den Blick zunächst in die andere Richtung, in Richtung Ukraine und zu dem versprochenen Interview mit Franz-Stefan Gadi. Er ist Militäranalyst, er ist Politikberater, arbeitet unter anderem für das renommierte International Institute for Strategic Studies, ist regelmäßig in der Ukraine. Mit ihm bespreche ich ja auch die USA und auch Deutschland und die hitzige Debatte um die geplante Stationierung der US-Raketen. Vor allem aber die immer wieder gestellte Frage, hat Diplomatie, haben Friedensbemühungen angesichts der jüngsten Reise des ukrainischen Außenministers nach China und der Andeutung aus Moskau, dass man Gespräche nicht völlig ausschließe, eine Chance? Zunächst aber frage ich Franz-Stefan Gadi, wie er die militärische Lage aktuell einschätzt. Wenn man sich die Front ansieht, nämlich, dann drängte sich zuletzt doch sehr der Eindruck auf, dass die russische Armee langsam, aber beständig vorrückt. Daher die Frage, wie bedrohlich ist die Situation für die Ukraine?
Also ich glaube, die nächsten Wochen werden sehr kritisch sein für die ukrainischen Streitkräfte entlang der Frontlinie. Dementsprechend sehen wir jetzt auch auf russischer Seite verstärkte Aktivitäten, verstärkte Angriffe aus dem einfachen Grund, weil der größte Mangel auf ukrainischer Seite ist nach wie vor die fehlende Infanterie, also ein Personalmangel. Ich war vor einigen Wochen selbst an mehreren Abschnitten der Front und es ist schon sehr bemerkbar, dass eben das Durchschnittsalter des einzelnen Infanteristen weiter nach oben geht, also von 40 auf mittlerweile teilweise 45 Jahre. Und dass nicht genügend Soldaten an der Front sind. Also die Front ist relativ ausgedünnt. Diesen Nachteil auf ukrainischer Seite versuchen die russischen Streitkräfte im Moment eben auszunutzen und mit zusätzlicher Stärke hier anzugreifen, um eben zusätzliche Gebietsgewinne zu erzielen, bevor Verstärkungen von der Ukraine eben an die Front geschickt werden können. Und diese Verstärkungen werden wahrscheinlich in den kommenden Tagen und Wochen die ersten Kontingente zumindest eintreffen und dann wird sich die Lage natürlich ganz anders darstellen für die russischen Streitkräfte. Daher sehen wir jetzt an allen Frontabschnitten eigentlich relativ starke Aktivitäten auf russischer Seite mit dem Schwerpunkt ganz klar im Donbass zwischen den Städten Pokrovsk, eben eine strategisch wichtige Stadt im Donbass, bis halt zur Stadt Chasiv Yar, eben die mittlerweile fast komplett zerstört ist, die hier eine Schlüsselstellung auch innehat, was eben den Weitermarsch der russischen Streitkräfte auf die Hauptverteidigungsstellungen eben der Ukraine im Donbass betrifft. Das wären eben die Städte Kramatorsk und Sloviansk.
Sie haben diese russischen Geländegewinne bei Pokrovsk angesprochen, also einer Stadt, die ja in der Region Donetsk, also im Osten der Ukraine, liegt. Es gibt ja auch Befürchtungen, das könnte ein neues Bachmut sozusagen werden. Ist diese Region sehr wichtig aus strategischer Sicht?
Sie ist wichtig, also wenn man sich die Karte genau anschaut, und ich habe sehr viel Zeit auch in der Gegend um Pokrovsk und in der Stadt selbst verbracht, aus dem einfachen Grund, wenn man hier in dieser Region eben die einzelnen Frontabschnitte besuchen will, dann geht das meistens eben nur über Pokrovsk. Ja. Also es war auch früher ein wirklicher Knotenpunkt eben für ukrainischen Nachschub, also das ist es nach wie vor, aber jetzt wird mittlerweile schon Pokrovsk teilweise umgangen, weil es doch sukzessive eben täglich bombardiert wird. Das Hotel zum Beispiel, wo wir öfters in der Vergangenheit gewohnt haben, war auch beliebt unter ukrainischen Offizieren. Das wurde durch eine Iskander-Rakete zerstört, schon vor über einem Jahr. Auch das Stadtzentrum wird immer wieder bombardiert und getroffen, und man spürt auch einfach, dass die Spannung hier sehr groß ist, dass die Lage extrem angespannt ist, in der Stadt immer weniger Zivilisten. Und sollte diese Stadt aber fallen, dann müssten wahrscheinlich die Ukrainer dann teilweise die Front zurücknehmen, weil dann auch flankierend quasi, also nicht direkt, sondern von der Seite, die Städte im Kramatorsk und Slowjansk auch bedroht werden können. Also ich glaube schon, dass die Ukraine hier Pokrovsk unter allen Umständen halten will. Und ein zweites Bachmut, nun ja, was, glaube ich, viel wichtiger ist zu verstehen, ist, dass hier teilweise ukrainische Streitkräfte, also ukrainische Truppenverbände, die direkt in der ersten Linie in schwere Kämpfe mit den Russen verwickelt sind, hier teilweise zu spät zurückgenommen werden und sich hier einzelne Kessel bilden eben, die den Ukrainern eben nicht zugutekommen, weil man sich aus diesen Kesseln nur sehr schwer dann zurückziehen kann, dass hier eben die Einschließung droht. Und diese Situation hat sich vor allem in den letzten Tagen hier an der Pokrovsk-Front verschärft. Die Russen haben in den letzten 8 Tagen, glaube ich, mittlerweile ungefähr 6 bis 7 Kilometer Geländegewinne gemacht, also hier wirklich die Front weiter zurückgedrängt. Und hier müsste eigentlich ein Rückzugsbefehl wahrscheinlich früher oder später angeordnet werden, es sei denn, Gegenattacken auf ukrainischer Seite gelingen. Die sind aber meistens immer mit sehr hohen Personalkosten, also Verlusten eben vor allem, verbunden. Und daher muss man hier sehr klug abwehren, wann man einen Gegenangriff durchführt oder nicht, oder ob es eben klüger ist, teilweise die Front zurückzunehmen.
Nochmal einfacher gefragt, wie bedrohlich ist dann die Situation für die Ukraine? Also besteht durchaus die Gefahr, dass die russische Armee an der einen oder anderen Stelle dann auch entscheidend durchbricht oder dass noch eine Sommeroffensive von russischer Seite sozusagen droht, die die Ukraine entscheidend in Bedrängnis bringt?
Und wir sind inmitten der russischen Sommeroffensive, und ich glaube, wir werden den Höhepunkt jetzt in den kommenden Tagen erleben und vor allem eben erleben, weil jetzt da quasi noch so ein Zeitfenster ist, wo die russischen Streitkräfte hier mehr Druck ausüben können. Ich glaube, je länger die Ukraine hier standhalten in den nächsten Tagen und Wochen, desto geringer die Chance, dass es zu einem wirklichen strategischen Durchbruch kommt. Man muss auch sagen, die russischen Streitkräfte haben durchaus Durchbrüche in der Vergangenheit erzielt. Nur die russischen Streitkräfte haben gleichzeitig nicht diese Durchbrüche wirklich ausnutzen können, weil sie noch immer nicht fähig sind, quasi ihre militärischen Operationen auf größerer Ebene durchzuführen. Im Moment muss man auch sagen, das hat sich auch sehr gut gezeigt, vor einigen Wochen, wie wir wieder dort waren, dass die jetzigen Operationen, die stattfinden, wirklich im kleinsten Rahmen stattfinden. Es ist nach wie vor ein Kampf der Infanterie, hauptsächlich unterstützt durch Artillerie, durch Drohnen selbstverständlich, aber hier kämpfen wirklich kleine Infanteriegruppen, 3, 4 Mann, 5, 6 Mann gegen eine ähnliche Anzahl von Gegnern auf beiden Seiten. Also früher, wie wir vor ein paar Monaten dort waren, war die Anzahl meistens noch 12, 13, 16 Mann, die da gegeneinander gekämpft haben, unterstützt von Schützenpanzern, Kampfpanzern und so weiter. Und jetzt sind es wirklich kleinere Elemente, teilweise auch überhaupt keine gepanzerten Fahrzeuge mehr, weil eben die Bedrohung aus der Luftstärke geworden ist. Ganz spannend hier zum Beispiel auch, dass an vielen Frontabschnitten, wo wir waren, mittlerweile an der vordersten Linie eben so stark gekämpft wird, dass die Verwundetenevakuierung sehr schwierig ist, dass eben Verwundeten aus der vordersten Verteidigungslinie nicht wirklich mehr geborgen werden können oder dass es teilweise eben 24 Stunden dauert, bis diese Verwundeten abtransportiert werden können, und dass aber die Truppen gleichzeitig an vorderster Front mit Drohnen versorgt werden müssen. Das heißt also Munition, Nachschub, selbst Lebensmittel und so werden abgeworfen durch Drohnen in der Nacht oder wenn es eben stark bewölkt ist.
Sonnentage und windfreie Tage sind sozusagen perfekte Tage für die Drohnen.
Genau, die tödlichsten und verlustreichesten Tage an der Front sind immer die schönsten Tage. Also die prächtigsten Sommertage, die man hat, eben wo es wirklich keinen starken Wind gibt, eben eine leichte Brise, Sonnenschein, wolkenlos. Und da ist es am allerschwierigsten für beide Seiten hier wirklich, wirklich an der Front quasi zu überleben. Eben weil eben diese Drohnen größere Reichweiten haben, weil sie eben jetzt nicht mit dem starken Wind zu kämpfen haben und die Kameras, die auf ihnen aufgebaut sind, besser sehen können und dadurch kann man auch besser den Gegner bekämpfen.
Sie hatten die Personalprobleme der ukrainischen Seite angesprochen. Es gibt ja auch ein neues Mobilisierungsgesetz mittlerweile. Wir hatten in der letzten Folge darüber berichtet. Hat denn die Ukraine noch genügend Personal, das sie sozusagen nachführen kann? Jetzt mal ganz abgesehen von den Materialproblemen, die es ja auch noch gibt.
Die Ukraine hat genügend Reserven noch. Die Ukraine schöpft das gesamte Reservepotenzial nicht aus. Man muss sagen, laut unseren Recherchen ist im Mai die Rekrutierung oder die Einberufung, die Mobilisierung eben von zusätzlichem Personal sehr gut gelaufen. Und die Frage ist aber, können die Ukrainer jetzt hier sukzessive über die nächsten Monate eben diese Anzahl an Soldaten, die einberufen werden und dann eben an die Front geschickt werden, aufrechterhalten. Das bleibt abzuwarten. Das Personal an sich ist vorhanden. Nach wie vor herrscht natürlich ein Defizit, was teilweise die Artillerie betrifft, Artilleriemunition, vor allem Flug- und Raketenabwehrsysteme sind das größte Thema im Moment. Aber ja, also Reserven sind noch genügend vorhanden. Und mit diesen neuen Mobilisierungsgesetzen, eben die verabschiedet wurden, kann auch in den nächsten Monaten mit großer Wahrscheinlichkeit können eben die Verluste ausgeglichen werden, beziehungsweise auch neue Einheiten möglicherweise aufgestellt werden auf ukrainischer Seite.
Wo wir beim Material gerade schon waren, es gibt ja die angekündigten F-16-Lieferungen, es gibt diese Munitionsinitiative, zum Beispiel von tschechischer Seite. Macht das alles mittlerweile einen Unterschied? Wird das einen Unterschied machen aus Ihrer Sicht oder hat die Ukraine nach wie vor ein gravierendes Materialproblem?
Es kommt drauf an. Also ich kann Ihnen jetzt nur auch wiederum Eindrücke, die ich eben von meinem letzten Besuch in der Ukraine hatte, vermitteln. Das Munitionsdefizit hat sich deutlich reduziert. Es ist natürlich noch vorhanden. Also teilweise ist die Rate, die russische Vorüberlegenheit bei der schweren Artillerie liegt bei 5:1, 4:1, teilweise 3:1. In einzelnen Abschnitten gibt es aber auch bereits Parität, zum Beispiel in der Region um Kharkiv. Hier gibt es Parität, was die Artilleriefeuerrate betrifft. Und ich glaube, diese Situation wird sich verbessern, beziehungsweise hier sehe ich jetzt unmittelbar in diesem Jahr keine Verschlechterung. Und es ist ja nach wie vor ein artilleriedominierter Krieg. Daher sind das gute Nachrichten. Wo es Defizite gibt, ist teilweise eben in den vorhandenen Artilleriesystemen. Und hier ist es nicht so sehr, dass der Westen hier die Systeme nicht liefert. Hier geht es in vielerlei Hinsicht darum, wie diese Systeme gewartet werden, beziehungsweise ihre Einsatzbereitschaft. Ja, also die Ausfälle hier sind teilweise sehr hoch. Das Gleiche gilt auch für aus dem Westen oder von ukrainischen Partnern in anderen Teilen der Welt gelieferte Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, wo ich ein großes Defizit und wo das die größte Herausforderung für die nächsten Monate für mich sich darstellt, ist in der Lieferung von Raketen- und Flugabwehrsystemen. Hier hat die Ukraine ein klares Defizit und hier muss mehr und schneller geliefert werden und vor allem braucht die Ukraine hier die ganz wichtigen Boden-Luft-Raketen eben zur Bekämpfung von russischen Flugzeugen, Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und Drohnen, weil der Schwerpunkt sich immer mehr eben von der Front in den nächsten Monaten Richtung die kritische Infrastruktur auf ukrainischer Seite beziehungsweise die Städte verschieben wird, weil hier versuchen die Russen gleichzeitig neben den Vorstößen an der Front eine Situation zu erzeugen, eben dass das Hinterland der Front kollabiert beziehungsweise dass der Wille zum Widerstand hier gebrochen wird durch eine sukzessive Terrorkampagne eben der russischen Luftstreitkräfte und gleichzeitig wie man hier auch den ukrainischen Streitkräften ein Dilemma quasi darlegen, dass sie einerseits eben entweder die Wahl haben, die Front zu schützen, ihre Truppen an der Front zu schützen, gegen Raketenangriffe, gegen Luftangriffe oder um Städte zu schützen, beziehungsweise kritische Infrastruktur, eben wie Kraftwerke und so weiter. Das Hauptziel der Russen, das sehe ich sehr klar, ist eben, dass sie quasi vor allem für den kommenden Winter die Situation für die ukrainische Zivilbevölkerung sehr ungemütlich machen wollen, eben, dass die Ukraine nur 2, 3, 4 Stunden Strom und Wärme pro Tag eben haben, um dadurch vielleicht eine neue Flüchtlingswelle gegen Westeuropa auszulösen. Also hier muss man klar sehen, auf der strategischen Ebene scheint mir das der Schwerpunkt der russischen Bemühungen zu sein. Und selbstverständlich auf der direkten operativen Ebene an der Front ist es so, dass natürlich die Russen hier ganz klar als erstes Primärziel haben, den gesamten Donbass zu erobern, Luhansk und Donetsk Oblasten eben vollständig zu erobern. Natürlich ist es so, dass das einfacher werden wird für die russischen Streitkräfte, wenn natürlich das Hinterland droht zu kollabieren, sollten die Russen in diesem Jahr nicht den Erfolg haben und diesen Teil eben der Ukraine wirklich im Gesamten zu erobern.
Stichwort Flugabwehr. Es wurden ja in der Nacht zum Donnerstag zum Beispiel wieder Drohnenangriffe gemeldet, auch auf die Hauptstadt Kiew. Wir haben viel über Gleitbomben schon gesprochen in diesem Podcast. Glauben Sie, dass beim Stichwort Flugabwehr die F-16 einen Unterschied machen können? Ich traue mich gar nicht, das Wort Gamechanger in den Mund zu nehmen.
Ja, also ich würde das sehr nüchtern betrachten. Die Hauptaufgabe der F-16 wird vor allem sein, russische Marschflugkörper zu bekämpfen und abzuschießen, also nicht unmittelbar an der Front eingesetzt zu werden, sondern vielmehr im Hinterland hier die ukrainischen Städte beziehungsweise die kritische Infrastruktur der Ukraine zu schützen. Natürlich kann man diese Kampfflugzeuge dann auch für die Bodenunterstützung, also für die Unterstützung der Bodentruppen an der Front verwenden. Aber man muss dazu sagen, es sind Kampfflugzeuge einer älteren Generation. Russland hat sehr starke bodengestützte Flug- und Raketenabwehr. Gleichzeitig ist es auch so, dass sie wahrscheinlich nicht 1:1 gegen die russischen Kampfflugzeuge, gegen russische Abfangjäger bestehen können. Vor allem, weil die Russen hier teilweise Vorteile haben, eben was die Reichweite und Effektivität von sogenannten Luft-Luft-Raketen betrifft. Also ich würde das sehr nüchtern sehen. Ich glaube, langfristig macht es natürlich einen Unterschied, dass die Ukraine F-16 operieren wird. Aber da ist noch ein sehr langer Weg vor uns, bis wirklich eine schlagkräftige F-16-Truppe in der Ukraine steht. Das sehe ich nicht dieses Jahr und vielleicht gar nicht auch nächstes Jahr. Das ist ein sehr langwieriger Prozess eben. Das kann nicht innerhalb von wenigen Monaten nur passieren.
Zur Abwehr dieser Raketenangriffe auf die zivile Infrastruktur und auch auf die ukrainischen Städte gibt es ja schon seit langem auch die Diskussion, muss nicht die Ukraine in die Lage versetzt werden, weitreichende Waffen, die vom Westen geliefert wurden, auch tief in russischem Gebiet selbst einsetzen zu können. Der Bundeskanzler hat bei seiner Sommerpressekonferenz in Berlin jetzt nochmal klargestellt, dass sich an der Haltung eigentlich nichts geändert hat. Wäre das nicht eigentlich dringend notwendig, auch aus Ihrer Sicht, dass man der Ukraine diese Erlaubnis in Anführungsstrichen erteilen sollte?
Ich glaube, es wäre auf jeden Fall begrüßenswert und ich sehe auch keinen Grund, warum das nicht erlaubt werden soll. Um was geht es hier in Wirklichkeit? Unter vielen, die die Ukraine unterstützen wollen, wird das als Evidenz gesehen, dass sich quasi der Westen hier selbst abschreckt. Ja? Dass quasi hier ein großes Eskalationspotenzial ausgelöst werden kann, wenn eben diese Schläge in die Tiefe, also auf russischem Staatsgebiet, durch westliche Präzisionswaffen eben erlaubt werden. Nun, wie sich gezeigt hat in den letzten 2 Jahren Krieg oder über 2 Jahren Krieg eben, ist dem nicht so. Ja. Also einzelne Waffensysteme an sich lösen nur sehr selten eine Eskalationsspirale aus. Ich glaube, die größere Frage, und die kann wirklich nur dann die hohe ukrainische militärische Führung beantworten, ist, wenn ich eine limitierte Anzahl von Präzisionswaffen zur Verfügung habe, wo setze ich diese limitierte Anzahl an Präzisionswaffen am effektivsten ein? Unter Anführungszeichen verschwende ich sie, indem ich Ziele tief im tiefen Raum Russlands angreife, die nicht unmittelbar jetzt da etwas mit der Front zu tun haben, aber gleichzeitig vielleicht den politischen Druck in Russland erhöhen können, um quasi den Russen zu zeigen, okay, wir bringen euch den Krieg quasi in die Heimat oder ins Haus selbst. Oder ist es wichtiger, diese limitierte Anzahl von Präzisionswaffen hinter der Front einzusetzen, beziehungsweise konzentriert einzusetzen in einer gut durchdachten Kampagne, zum Beispiel auf der Krim, um dort eben verstärkt eben Ziele zu zerstören, um die Krim wirklich so zu gefährden, eben dass Russland früher oder später zum Verhandlungstisch geht. Und hier, glaube ich, scheiden sich die Geister. Die Ukraine will beides. Sie will Ziele in der Tiefe angreifen in Russland, sie will Ziele auf der Krim angreifen und sie will Ziele natürlich direkt in der Etappe im Hinterland der unmittelbaren Front angreifen mit diesen Präzisionswaffensystemen. Das Problem ist nur, dass sie nicht in größerer Quantität vorhanden sind, dass die Russen hier sehr gut und fundierte Gegenmaßnahmen mittlerweile gesetzt haben. Also die Russen sind im Moment auch in der Vorbereitung und haben auch schon, das kann man auf Satellitenbildern ablesen, teilweise ihre Flugzeuge, ihre Hubschrauber verlegt, beziehungsweise auch ihre Truppen auseinandergezogen innerhalb der Reichweite von diesen Systemen in Russland. Das heißt also, die unmittelbare Wirkung ist wahrscheinlich limitierter, als jene glauben würden, die dafür sind, dass diese Ziele angegriffen werden können. Also es gibt hier verschiedenste Überlegungen und ich glaube, man versucht hier auch teilweise die Ukraine indirekt eben zu beeinflussen, indem man sagt, okay, vielleicht ist es besser, ihr konzentriert euch rein auf die Krim beziehungsweise auf das unmittelbare Hinterland hinter der Frontlinie, weil das aus unserer militäranalytischen Perspektive vielleicht von größerem Vorteil ist. Aber mein Spruch ist immer, Krieg ist immer eine Abwägung von schlechten und noch schlechteren Optionen in vielerlei Hinsicht. Und man muss eben Entscheidungen treffen, wo man den Schwerpunkt setzt. Ich würde wirklich warnen davor, rein das durch die Linse zu sehen, der Westen lässt sich quasi von russischen Nukleardrohungen oder Drohungen einer Eskalation hier abschrecken. Unterm Strich muss ich sagen, gibt es keinen wirklichen Grund, der gegen den Einsatz von diesen Waffensystemen in Russland trifft. Die größere Frage ist einfach nur, ist es im Moment die beste Wahl, eben wie man eine limitierte Anzahl von Langstreckensystemen eben effektiv einsetzt?
Es gibt ja auch Beobachter, die sagen, Russland bekommt ein Problem, das materiell langfristig durchzuhalten, diesen Krieg. Es gab einen Beitrag im seriösen Economist zum Beispiel, in dem es hieß, Moskau würden die Panzer ausgehen und sie könnten gar nicht schnell genug nachproduzieren, die russische Seite. Wie sehen Sie das eigentlich?
Ich kann das teilweise bestätigen. Ich habe gerade mit einem Kollegen vor einigen Wochen eine Studie für das European Command der amerikanischen Streitkräfte angefertigt, gerade zu diesem Thema, wo wir unter anderem uns auch sehr genau die russische Rüstungsindustrie angeschaut haben. Aber ich glaube, hier muss man auch differenzieren. Einerseits stimmt es, die Russen haben ein großes Problem, dass die Verluste, die sie in der Ukraine erleiden, den also merklich die Produktionskapazitäten der russischen Rüstungsindustrie, was vor allem die Produktion von gepanzerten Fahrzeugen, also Schützenpanzern und Kampfpanzern vor allem betrifft, eben, dass diese Verluste deutlich darüber liegen. Aber es gibt noch Restbestände aus sowjetischen Zeiten, also große Lager noch eben. Und diese Bestände aber werden sukzessive quasi aufgebraucht. Und laut unseren Schätzungen auch gibt es eine Phase Ende 2025 oder im ersten Quartal 2026, wo diese Bestände teilweise eben aufgebraucht sein könnten. Und ich möchte wirklich das Wort könnten hier unterstreichen, weil natürlich, also ungefähr das, was man medial auch hört, dass Russland in Wirklichkeit nur fähig ist, ja, irgendwas im Rahmen von, weiß nicht, 160 bis 240 Kampfpanzer im Jahr herzustellen, dass diese Anzahl, glaube ich, im Großen und Ganzen ja mit mittlerer Wahrscheinlichkeit der Wahrheit entsprechen wird. Und man muss dem zum Beispiel gegenüberstellen, dass eben alleine in einem einzelnen Kampf, wie der Kampf um die Stadt Avdiivka, ja, da 300 bis 400 gepanzerte Fahrzeuge auf russischer Seite in einer einzigen Schlacht verloren gegangen sind. Das heißt also, wenn diese Bestände aufgebraucht sind, ja, dann kann es wirklich so sein, dass Russland eben nicht einmal vielleicht die Verluste ausgleichen könnte von einer einzigen Schlacht in einem Jahr, was gepanzerte Fahrzeuge betrifft. Im Moment ist es aber nicht so. In diesem Jahr können sie dieses Tempo aufrechterhalten und großteils auch nächstes Jahr. Und Russland, ganz klar, was wir auch an der Front gesehen haben, ist, dass Russland versucht, auch in kleinerer Anzahl gepanzerte Fahrzeuge einzusetzen, weil sie wissen, dass es dort ein Defizit gibt. Ja? Hier gibt es verschiedenste Szenarien, verschiedenste Strategien und Ideen, wie man so etwas eben verhindern kann. Also ich warne eben zu sagen, okay, aus diesem Grund muss Russland eben früher oder später zum Beispiel in Verhandlungen eintreten.
Stichwort Verhandlungen. Ich entnehme Ihren Worten, Sie gehen jetzt erstmal nicht davon aus, dass dieser Krieg schnell zu Ende geht. Aber der ukrainische Außenminister Kuleba war diese Woche zu Besuch in China. Das an sich ist schon sehr bemerkenswert. Er hat dabei auch signalisiert, dass Kiew ein Interesse an Friedensgesprächen hätte. Aus Ihrer Sicht, haben Frieden, Diplomatie angesichts des Abnutzungskrieges, der da gerade stattfindet in der Ukraine, überhaupt eine Chance derzeit?
Ich glaube, man muss den Dialog suchen. Man muss der Diplomatie hier auch eine Chance geben. Im Moment ist es natürlich so, dass Russland keinerlei, und Russland ist hier quasi der Hauptakteur, keinerlei Verlangen hat nach irgendwelchen Verhandlungen, weil sie glauben, dass sie militärisch auf dem Gefechtsfeld, auf dem Schlachtfeld hier nach wie vor die Oberhand haben, was ja auch stimmt in gewisser Weise, und dass sie auch ihre Ziele militärisch noch erreichen können in den kommenden Monaten. Gleichzeitig ist es aber so, dass verhandelt muss auf jeden Fall werden. Also man muss die Fühler ausstrecken. Ich möchte nur darauf hinweisen, eben, dass wenn beide Seiten wirklich ein Interesse haben an Verhandlungen, dass mal der erste Schritt überhaupt ist. Diese Verhandlungen können sich Monate, Jahre hinwegstrecken, auch wenn beide Seiten gleichzeitig sich entschließen, dass eben dieser Krieg beendet werden muss. Man kann einen Krieg nicht von heute auf morgen beenden. Es dauert oft mehrere Jahre oder eine lange Zeit, bis dann letztendlich wirklich ein Konsens gefunden wird. Und das hat vor allem damit zu tun, eben, dass beide Seiten nicht einander trauen, was klar ist. Und man will natürlich ein Szenario vermeiden, wo es dann Nachfolgekriege gibt, beziehungsweise wo dann dieser Waffenstillstand quasi wirklich nur temporär ist oder dieser Frieden nur sehr brüchig ist und dass es dann in einiger Zeit dann einen Nachfolgekrieg im gibt, Ausbruch eben von neuen Feindseligkeiten zwischen der Ukraine und Russland. Also ich glaube, im Moment sehe ich nicht die Bedingungen gegeben, dass hier wirklich aufrichtig verhandelt werden kann oder dass es eben einen unmittelbaren Friedensschluss gibt. Das bedeutet aber nicht, dass nicht die Gespräche gesucht werden, dass es nicht diplomatische Initiativen braucht. Dieser Krieg wird früher oder später durch einen Verhandlungsfrieden enden. Die Frage ist nur, wann und wie. Mhm.
Sie hatten es angesprochen, der Kreml hatte ja immer wieder klargestellt, dass er an seinen Kriegszielen eigentlich festhält, hat er auch jetzt angesichts des China-Besuchs des ukrainischen Außenministers nochmal klar gemacht. Was wären also die Voraussetzungen, dass Diplomatie überhaupt in Gang kommt, dass Russland eben in der Ukraine militärisch stärker unter Druck gerät, oder was wäre eine Grundvoraussetzung?
Ich glaube, Sie sprechen ein wichtiges Thema an, und das ist die Theorie des Erfolgs für die ukrainischen Streitkräfte oder die Ukraine im Allgemeinen. Und es scheint mir schon so zu sein, dass eine Komponente hier wirklich ist, einerseits eben den Druck auf Russland zu erhöhen, zu sagen, okay, dieser Krieg wird auch euch hohe Kosten in Zukunft nach wie vor verursachen. Das kann eben unter anderem durch eine Kampagne innerhalb Russlands stattfinden, eben diese Langstreckenangriffe innerhalb Russlands, oder eben eine konzentriertere Kampagne in der Krim, gepaart eben mit zusätzlichen Aktivitäten an der Front, wobei ich hier eben sagen würde, es muss nicht unbedingt eine neue zusätzliche Großoffensive der Ukraine stattfinden. Hier könnte man auch einfach versuchen, die Kosten der für die russischen Streitkräfte an der Front in die Höhe zu treiben. Wir wissen ja bereits, dass Russland auch teilweise Probleme hat mit der Rekrutierung von Freiwilligen. Wir wissen das, weil eben die Prämien, die die russischen Soldaten bekommen, deutlich in die Höhe geschnellt sind. Also hier gibt es auch nicht ein unendliches Reservoir an Soldaten, die eben gewillt sind, an der Front zu kämpfen. Und ja, also Russland wird natürlich nicht von den maximalen Forderungen heruntergehen, bevor Verhandlungen beginnen. Also ich würde hier jetzt nicht so sehr drauf schauen, was die russische Position im Moment ist oder zu Beginn von Friedensverhandlungen, sondern was sie am Ende sein wird. Weil Kriegsziele verändern sich in einem Krieg. Es gibt auch während der Verhandlungen verschieben sich dann die Ziele, beziehungsweise das eben, was man erreichen will, beziehungsweise gibt es auch immer Kompromisse. Ja. Also ich würde jetzt einmal abwarten, ohne hier großartig zu spekulieren.
Ich fand interessant, dass der ukrainische Präsident Zelensky China ausdrücklich gelobt hat, dass es keine Waffen liefern würde an Russland, wo ja hingegen die NATO gerade deutlich gemacht hat, wie sehr Peking eben Moskau unterstützt in diesem Angriffskrieg. Welche Rolle spielt da China aus Ihrer Sicht bei möglichen Verhandlungen?
Ich glaube, es wäre ein Trugschluss zu glauben, dass China hier eine essentielle und wichtige Rolle im Moment spielen kann. Ich glaube, die Idee, dass Russland hier von Peking quasi den Auftrag bekommt, diesen Krieg zu beenden, beziehungsweise dass China hier wirklich Druck ausüben kann auf Russland, ist für mich teilweise naiv. Ich kann mir nicht vorstellen, dass China hier erstens einmal das Interesse daran hat, diesen Krieg wirklich beenden zu wollen, weil natürlich muss man auch hier das größere Bild sehen. konsumiert es amerikanische militärische Ressourcen. Der Fokus der amerikanischen Sicherheitspolitik liegt auch auf Europa. Das heißt also, dass China dadurch eine freiere Hand hat in Ostasien beziehungsweise den Druck auf Taiwan weiter erhöhen kann. Und es ist auch so, dass dieser Krieg in der Ukraine natürlich auch die sicherheitspolitische Debatte innerhalb der Vereinigten Staaten anfeuert. Sollte man sich stärker auf Asien konzentrieren oder wieder Europa? Also hier gibt es keinen sicherheitspolitischen Konsens mehr in den USA und das versucht China natürlich auch auszunutzen. Also ich glaube, China hat eigentlich ein Interesse, dass dieser Konflikt weiterhin noch befeuert wird. Und daher, glaube ich, ist die Rolle Chinas hier, ja, natürlich will man vermeiden, dass es zu einer größeren Eskalation kommt, vor allem zu einer nuklearen Eskalation. Das ist klar im chinesischen Interesse. Aber ich würde jetzt da sagen, zu glauben eben, dass China hier energisch versuchen wird, einen Frieden zu schließen, beziehungsweise hier Druck auf Russland ausübt, das sehe ich in unmittelbarer Zukunft nicht.
Und Sie sehen auch nicht, dass dieser Krieg schnell beendet wird?
Aus Sicht Juli 2024 sehe ich das nicht, aber ich möchte auch immer warnen, also Geschichte verläuft nicht linear, Militärgeschichte schon gar nicht, ein Krieg in keinster Weise. Die Situation kann sich in ein paar Monaten schon wieder anders darstellen. Aus heutiger Sicht in einer sogenannten Steady-State-Environment, also wenn sich die größeren Faktoren, die diesen Krieg beeinflussen, sich nicht großartig verschieben in den kommenden Monaten. Nein, da sehe ich jetzt dann nicht einen unmittelbaren Friedensschluss beziehungsweise eine größere Veränderung des Status quo eben. Das bedeutet nicht, dass die eine oder andere Seite, also hier vor allem Russland, nicht zusätzliche Gebietsgewinne erzielen kann. Und das bedeutet auch nicht, dass der Ukraine noch sehr schwere Zeiten bevorstehen werden, was eben die Abwehr der strategischen russischen Luftkriegskampagne betrifft, vor allem im Winter. Aber ich sehe jetzt unmittelbar nicht, dass es hier zu größeren Veränderungen kommen wird. Und ich würde auch noch einmal davor warnen, wenn jetzt dann Nachrichten kommen in ein paar Wochen und ein paar Monaten, es wird verhandelt oder es gibt eine erste Bereitschaft eben von Russland, hier ernste Verhandlungen durchzuführen, dass es unmittelbare Resultate geben wird. Das ist der Beginn eines langen Prozesses und der Krieg wird während dieses Prozesses vielleicht mit verminderter Härte, aber dennoch weitergehen.
Wenden wir zum Schluss den Blick noch einmal auf Deutschland. Es gibt ja eine heftige Debatte bei uns über die Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen, die ab 2026 hier ankommen sollen. Der Bundeskanzler hat in seiner Sommerpressekonferenz noch einmal begründet, warum diese Stationierung aus seiner Sicht unbedingt notwendig ist.
Sie dient dazu, dass Abschreckung wirkt und sie dient dazu, dass wir, die NATO-Staaten, Deutschland nicht angegriffen werden. Sie dient dazu, dass kein Krieg stattfindet.
Wie sehen Sie das? Braucht Deutschland diese Waffen zur Abschreckung? Sind sie notwendig?
Was mich sehr überrascht hat, war erstens einmal die fehlende Kommunikation der deutschen Bundesregierung hier. Also hier gab es wirklich ein Defizit. Hier wurde quasi die Öffentlichkeit, aber glaube ich auch teilweise die Sicherheitscommunity überrollt. Wobei dieser Trend sich schon seit Jahren abgezeichnet hat, beziehungsweise es schon seit mehreren Jahren bekannt war, dass diese sogenannte Multi-Domain Task Force, das ist eine neu aufgestellte Einheit der US Army, von denen es in Zukunft 5 geben wird. Einer dieser Einheiten wird in Deutschland stationiert sein, eine im Pazifik, die anderen dann noch in anderen Teilen der Welt, teilweise in den USA und in Alaska und so weiter. Und dass andererseits auch ein gewisses Unverständnis herrscht, wie die NATO wirklich gedenkt, oder nicht nur die NATO, die Vereinigten Staaten, die USA, in Zukunft gedenkt, eben Russland abzuschrecken, beziehungsweise potenzielle Gegner wie China auch oder Iran, Nordkorea im Ernstfall zu bekämpfen, wo eben eine Einheit wie diese sogenannte Multi-Domain Task Force eine ganz wichtige Rolle spielen wird, indem sie eben durch Präzisionsschläge in der Tiefe hinter der Front eben russische Ziele, also jetzt im Falle einer russischen Aggression im Baltikum zum Beispiel, versucht eben zu zerstören, bevor die direkt dann am Frontgeschehen eingreifen können. Also das heißt, russische Verbände zu zerschlagen durch Präzisionsfeuer, Panzerverbände oder eben Kommandoposten zu zerstören, Flug- und Raketenabwehrsysteme zu vernichten. Also es hat nicht unmittelbar etwas mit den Raketen zum Beispiel zu tun, den russischen, die in Kaliningrad stationiert werden, die teilweise nuklear bestückt sind, also Iskander, Kurzstreckenraketen oder andere länger wirkende Raketen. Und ich glaube, da wurde sehr viel versäumt in den ersten Tagen, was die Debatte betrifft. Auch die öffentliche Debatte war nicht gut, muss ich dazu sagen, weil hier wurde es ganz schnell vermischt eben zwischen nuklearer Abschreckung, konventioneller Abschreckung. Also in der öffentlichen Meinung geht es dann hier automatisch auf Mittelstreckenraketen. Dann geht man zurück zum Kalten Krieg, eine der gefährlichsten Phasen in den 80er Jahren, eben durch den NATO-Doppelbeschluss, INF-Vertrag, der ausgelaufen ist, ja, und so weiter. Also da spukt ganz viel an den Köpfen der Menschen herum. Es geht aber nicht unmittelbar eigentlich um die Wirkung und Reichweite von diesen einzelnen Waffensystemen, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, wie man diesen Einsatz von diesen Waffensystemen wirklich gewährleistet. Die Voraussetzung, dass diese Raketen quasi ihre Ziele treffen, ist eben, dass man im elektromagnetischen Spektrum beziehungsweise teilweise auch im Cyberraum den Gegner stört beziehungsweise seine Einsatzfähigkeit lähmt. Und das ist die eigentliche gefährlichere Komponente meines Erachtens nach eben, dass man quasi die russische militärische Führung blind macht vor dem Einsatz dieser Raketen, die nicht wissen, was da für Raketen anfliegen. Und das natürlich Eskalationspotenzial mit sich birgt. Das heißt nicht, dass die Stationierung von diesen Waffen nicht wichtig ist. Das heißt nicht, dass das Konzept nicht ein gutes ist, eben diese Langstreckenwaffen einzusetzen, um Russland abzuschrecken, beziehungsweise in einem Krieg dann wirklich auch die russischen Streitkräfte dadurch eben abzunützen, beziehungsweise ihre Einsatzfähigkeit zu reduzieren, bevor sie die Front erreichen, sondern dass man eben wirklich eine fundierte Debatte innerhalb des Verteidigungsministeriums, innerhalb der Bundeswehr, innerhalb der NATO eben führen muss, eben wie man potenzielle Eskalationsszenarien vermeidet und dass auch wirklich alle die operativen Konzepte und das Einsatzkonzept der NATO wirklich versteht, was hier verlangt wird, wie man die Bundeswehr in Zukunft umstrukturiert, weil eines ist klar, diese Systeme werden in Deutschland bleiben. Das ist ein integraler Bestandteil der zukünftigen Kriegsführung der NATO und diese Fähigkeit wird auch die Bundeswehr irgendwann einmal in größerem Maße besitzen. Also wir kommen in ein Zeitalter eben von diesen Langstreckenpräzisionssystemen, die sich gegenseitig bekämpfen, beziehungsweise dieser Kampf in der Tiefe wird von größerer Bedeutung werden auf zukünftigen Schlachtfeldern und in zukünftigen Kriegen. Und ich glaube, einfach sich die Augen zuzumachen und zu sagen, okay, wir werden jetzt mit den Russen verhandeln und sagen, wir ziehen diese Systeme ab, quasi als Teil von Abrüstungsgesprächen. Und dafür ziehen die Russen eben teilweise Raketen aus Kaliningrad ab. Das wird es nicht geben in dieser Hinsicht. Eben. Weil diese Multi-Domain Task Force ist ein integraler Bestandteil eben der konventionellen Abschreckungsstrategie der NATO. Und hier muss man sehr klar sagen, warum es diese Systeme gibt, was ihre Aufgabe ist und natürlich dann auch in gewisser Weise den Dialog mit Russland suchen und zu sagen, okay, das sind konventionelle Fähigkeiten, damit sind wir sind sehr bedacht, dass wir nicht die nukleare Triade Russlands gefährden oder Systeme, die in irgendeiner Weise etwas mit der nuklearen Abschreckung in Russland zu tun haben. Und einfach auch zu sagen, es gibt kein Eskalationspotenzial, halte ich hier auch für gefährlich. Ja?
Das heißt, ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Sie sagen durchaus, ja, das ist ein Schutz, den auch Deutschland braucht. Also diese Stationierung ist notwendig. Aber es ist durchaus auch etwas an dem Argument dran, dass das auch eine Gefahr für Deutschland bedeuten kann, weil es zu einer Eskalation kommen kann. Habe ich das jetzt so richtig zusammengefasst?
Also ich möchte hier noch einmal unterstreichen, es ist wirklich ein gewisses Unverständnis vorhanden, was es wirklich bedeuten würde, sollte es zu einem Krieg zwischen der NATO und Russland kommen in Europa. Deutschland liegt in der strategischen Tiefe, liegt in der Etappe einer potenziellen Frontlinie in diesem Krieg und Deutschland ist das Aufmarschgebiet für die NATO in solch einem Konflikt zusammen mit Polen. Das bedeutet, unabhängig von dieser Multi-Domain Task Force wird Deutschland Ziel von Sabotageaktionen werden, Informationskriegsführung, die versuchen wird, die Gesellschaft zu spalten, und aber auch von russischen Präzisionsschlägen gegen militärische Installationen, aber auch kritische Infrastruktur. Ob es dann darauf ankommt, ob diese Multi-Domain Task Force in Deutschland stationiert ist oder nicht, ich glaube, das ist sekundär. Diese Fähigkeiten von Langstreckenpräzisionswaffen, bodengestützten Langstreckenpräzisionswaffen, wird die Bundeswehr auch besitzen, werden andere NATO-Mitgliedstaaten besitzen. Das ist einfach ein Faktum. Also die Debatte hier geht völlig vorbei an der militärischen Realität. Vielmehr muss man schauen, wie können wir potenzielle Eskalationsszenarien eben vermeiden. Das ist möglich, aber das schließt voraus, dass wir zuallererst einmal verstehen überhaupt, was es für Konzepte gibt, was die NATO eigentlich gedenkt im Ernstfall zu tun. Und hier denke ich mir, oft herrscht ein gewisses Unverständnis, als ob das nicht bekannt wäre. Also man kann das auch online teilweise lesen. Ganz klar, das NATO Warfighting Concept, also die nicht klassifizierte Version, ist online, wie sie eben gedenken, diese Waffensysteme einzusetzen. Es sollte keine große Überraschung sein. Aber ich glaube, es wird gleichzeitig unterschätzt, dass das natürlich Ängste in der Bevölkerung auslösen kann, weil automatisch, vor allem in Deutschland, hier ganz schnell eben von der konventionellen Abschreckung auf die nukleare Abschreckung eben umgedeutet wird. Aber die Bevölkerung muss zumindest die Konturen dieser Debatte eben verstehen. Also ja, das Potenzial, Risikopotenzial steigt für Deutschland, aber nicht wegen dieser Multi-Domain Task Force, sondern weil Deutschland in einem potenziellen Szenario, was das Baltikum beinhaltet, Kriegsszenario, natürlich Aufmarschgebiet ist von NATO-Verbänden.
Was aber schon immer so geplant war
und nicht das immer. Das immer schon so war, ja, genau. Ja. Also wie gesagt, ich bin grundsätzlich niemand, der glaubt, dass einzelne Waffensysteme alleine für eine Eskalationsspirale sorgen können.
Eine Nachfrage noch, weil Sie gerade sagten, das sei eben nicht eine Reaktion auf die Stationierung von Iskander-Raketen in Kaliningrad. Und es gab ja auch die Ankündigung, Nuklearwaffen in Belarus zu stationieren von russischer Seite. Das ist also nicht ein Gleichgewicht, das in der Hinsicht wiederhergestellt werden muss. Das nur noch mal zur Klarstellung.
Nicht laut den operativen Konzepten wie die US Army gedenkt, solche Systeme einzusetzen. Die US Army hat diese Multi-Domain Task Force aus dem einfachen Grund kreiert, weil sie geglaubt hat, dass in ihren Einsatzgebieten, sei es in Ostasien oder in Europa, konventionell, was die Feuerkraft betrifft, den russischen Streitkräften, den russischen konventionellen Streitkräften unterlegen ist. Ja? Und hier geht es auch darum, wirklich hauptsächlich konventionelle russische Streitkräfte eben in der Tiefe zu zerschlagen oder schon zu zerschlagen, bevor dann wirklich die russische Artillerie, zum Beispiel die eine Reichweite hat von 30 Kilometer oder Raketenartillerie mit größerer Reichweite auf 80 oder 100 Kilometer oder so, schon vorher zu zerschlagen, bevor sie überhaupt Bodenziele von NATO-Bodentruppen eben zerschlagen kann.
Vielen Dank für diese Einblicke. Eine Schlussfrage würde ich gern noch stellen, weil es im Moment das Top-Thema Nummer 1 weltweit zu sein scheint, der Wahlkampf in den USA. Haben Sie eigentlich die Befürchtung, dass die Ukraine so ein bisschen in Vergessenheit zu geraten scheint, angesichts dessen, was in den USA passiert? Und kann man überhaupt schon sagen, was nochmalige Präsidentschaft von Donald Trump oder auch von Kamala Harris für Europa und die Ukraine bedeuten würden?
Also die Gefahr unter Anführungszeichen für die Ukraine ist natürlich immer gegeben, dass sie von anderen internationalen Krisen oder Entwicklungen eben wie in dem Wahlkampf in den USA gerade übermannt wird beziehungsweise nicht mehr so sehr im Rampenlicht steht. Der Schwerpunkt nach wie vor ist ja, dass die Ukraine unterstützt werden muss, also auf finanzieller Ebene, wirtschaftlicher Ebene, aber dann auch auf militärischer Ebene. Also das ist ganz klar hier ein Schlüssel eben, dass die Ukraine die russische Aggression abwehren kann. Daher ist es natürlich auch sehr wichtig, wie diese Wahlen ausgehen. Ich möchte aber jetzt schon unterstreichen, dass die Debatte, ob es Trump oder Harris sein wird, sekundär ist. Ich sehe jetzt kein Szenario im Moment, eben wo die USA von heute auf morgen quasi die Ukraine verlassen werden, beziehungsweise dass die Unterstützung von heute auf morgen versickern wird. Es gibt ein sehr großes Hilfspaket, das abgesegnet wurde und das kann die Ukraine auch noch für mehrere Monate nach den Präsidentschaftswahlen in den USA gut versorgen. Und längerfristig ist es viel wichtiger zu verstehen eben, dass dieser sicherheitspolitische Konsens im Moment nicht vorhanden ist, egal wer im Weißen Haus sitzen wird, weil der Präsident, die Präsidentin kann hier nicht mit absoluter Macht sicherheitspolitische Agenten hier durchsetzen. Es bedarf eben dem Kongress und anderen Teilen des politischen Establishment, um hier einzelne Punkte eben durchsetzen zu können. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, der, dass es schon sehr klar ist und auch schon seit Jahren klar ist, eben, dass der Schwerpunkt der USA nicht so sehr in Zukunft mehr auf Europa liegen wird, sondern sich Richtung Asien verlagert. Also diese Debatte müssen wir in Europa energischer führen. Wir können uns nicht langfristig auf die Vereinigten Staaten mehr verlassen. Ich plädiere immer wieder eben, dass es uns klar sein sollte, dass vielleicht Joe Biden der letzte große transatlantische Präsident war in der amerikanischen Geschichte. Und dass wir dementsprechend eben unsere eigenen militärischen Fähigkeiten aufbauen müssen, beziehungsweise auch eigene Sicherheitsverteidigungspolitik eben machen müssen und uns auch in Europa zuallererst einmal durchringen müssen zu einer Position, um zu sagen, das steht hier in der Ukraine wirklich auf dem Spiel, weil manchmal finde ich, dass dieser Konsens auch in Europa nicht vorhanden ist. Und für die Ukraine wäre es natürlich strategisch sinnvoll zu denken, okay, vielleicht war das wirklich das letzte amerikanische Hilfspaket in diesem Ausmaß, dass der Höhepunkt vielleicht amerikanischer Unterstützung überschritten wurde und dass das nicht so sehr mit reinem politischen Willen zu tun hat, sondern einfach auch, weil weder die USA noch Europa wirklich die Kapazitäten im Moment haben, einen hochkonventionellen Krieg oder Landkrieg in der Ukraine auf Jahre zu unterstützen in diesem Ausmaß. Ja, also wir sind in der Rüstungsindustrie gerade dabei, eben unsere Kapazitäten wieder hochzufahren, aber das wird eben noch einige Zeit dauern und das kann noch Jahre dauern.
Der Militäranalyst und Politikberater Franz Stefan Gadi war das. Vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Zum Schluss lösen wir noch ein Versprechen ein. Wir haben ja zugesagt, immer auch in andere Welt- und Krisenregionen zu schauen. Und genau das tun wir jetzt. Nippon Skies, so heißt eine gemeinsame Übung bundesdeutscher und japanischer Kampfpiloten. Mehrere Tage lang trainieren deutsche Eurofighter mit japanischen Kampfjets in Japan selbst. Und einer, der ganz dicht dran ist, ist unser Korrespondent in der Region, Andreas Schmidt. Daher die Frage an Andreas, worum geht es bei dieser Übung eigentlich genau?
Also das ist noch kein besonders komplexes militärisches Manöver. Es geht, so habe ich mich überzeugen lassen, erstmal darum, überhaupt miteinander fliegen zu können. Das ist etwas, was mit sehr, sehr viel Planung auch verbunden ist, denn Japan ist nicht in der NATO. In der NATO ist es so, da gibt es für alles eine Vokabel, ein Wort und dann wissen alle, was gemeint ist, jedenfalls im Idealfall. Und hier ist es halt überhaupt nicht so. Das heißt, man tastet sich so ein bisschen ab und versucht dann, miteinander zu fliegen, dann im weiteren Verlauf auch mal so 1-gegen-1 Kampfübungen zu machen. Es geht aber auch um, sagen wir, eher Standardmanöver wie in der Luft auftanken, solche Dinge. Das Ganze ist gar nicht so einfach. Ich habe darüber mit einem der deutschen Kampfpiloten gesprochen, der heißt Oberstleutnant Marco Brunhofer von dem Luftwaffenstandort in Rostock-Lage, der das Ganze hier von deutscher Seite aus koordiniert hat.
Es ist ungefähr wie in Bayern. Und in, sag ich mal, Norddeutschland, da müssen sie auch erstmal zusammenfinden. Man muss einen gemeinsamen Sprachschatz finden. Welche Sprache nimmt man, was bedeuten die einzelnen Vokabeln? Und das ist so wirklich von Anfang an, das aufzubauen.
Ja, soweit Oberstleutnant Marco Brunhofer. Er hat uns gesagt, dass er wirklich ein Dreivierteljahr gearbeitet hat, um das Ganze hier planerisch vorzubereiten. Also es ist doch ein sehr, sehr komplexes Geschehen. Das sind unterschiedliche militärische Systeme und Traditionen, die jetzt langsam sich aufeinander zubewegen.
Du hast die Sprachprobleme ja auch schon angedeutet, aber auch die Anreise war ja für die Deutschen nicht so ganz unkompliziert, richtig?
Allerdings, es geht ja einmal um die halbe Welt. Die haben vorher ja in Alaska geübt und sind dann hier über den Pazifik geflogen. Das ist aber auch gar nicht so einfach. Kampfflugzeuge sind ja nicht dafür gebaut, jetzt sehr, sehr weite Strecken am Stück zu fliegen. Das müssen Tankflugzeuge mitfliegen. Ich habe mir sagen lassen, auf dem Weg von Alaska hier nach Japan haben die Eurofighter bis zu 10-mal aufgetankt. Und dann gibt es ja auch Sicherheitsprobleme, die gelöst werden müssen. Zum Beispiel planen die einen Flug immer so, dass in höchstens einer Flugstunde Abstand irgendwo ein Flugplatz sein muss, auf den sie ausweichen können. Und wenn man sich mal den Nordpazifik so vor dem inneren Auge vorstellt, dass dann die Inselkette der Aleuten, dass die Beringstraße und überall da mussten sie so kleine Spots finden, wo sie im Notfall auch landen können. Und dann ging es ja auch entlang der russischen Hoheitsgewässer. Und da war schon auch zumindest die, ja, ich will nicht sagen die Sorge, aber sie haben schon allen kalkuliert, dass sie möglicherweise von russischen Abfangjägern auch begleitet werden können. Sogenanntes Air Policing, das hat aber wohl nicht stattgefunden.
Das heißt, von russischer Seite erstmal keine Hindernisse, die da unmittelbar in den Weg gestellt wurden?
Nein, das nicht. Also was wir von den Luftwaffenpiloten gehört haben, ist, dass die Russen da wohl auch ganz defensiv mit dieser Übung umgehen, während von chinesischer Seite doch schon sehr viel kritischere Stimmen gekommen sind, die also gesagt haben, das ginge gar nicht, dass Deutschland und Japan jetzt diese Verbindung eingehen, das destabilisiere die gesamte Region.
Jetzt ja völlig unübersehbar, dass sich die USA schon seit längerem in Richtung Pazifik und in Richtung Asien orientieren. Welches Interesse hat Deutschland eigentlich in dieser Region aus deiner Sicht?
Naja, Deutschland hat natürlich massive wirtschaftliche Interessen hier und dadurch eben auch strategische Interessen. Man muss sich nur noch mal die Landkarte angucken. Wir haben hier in unmittelbarer Nähe Russland, wir haben die koreanische Halbinsel, Taiwan ist nicht weit entfernt. Und dazu muss man wissen, dass hier in der Region ja eine ungeheure wirtschaftliche Dynamik auch ist und die wichtigsten Seehandelswege der Welt gehen hier eben entlang. Das heißt, Deutschland hat ein massives Interesse dazu beizutragen, dass die Seewege hier frei bleiben, dass also auch Containerschiffe mit Waren für Deutschland hier ungehindert durchfahren können und dass eben China nicht so übermächtig wird in der Region, während China wiederum natürlich die Inselketten vor der eigenen Küste, die dann bestückt sind mit massiver US-Militärpräsenz, aber eben auch philippinischer, japanischer und jetzt zumindest für dieses Manöver auch deutscher Militärpräsenz, da sehen die sich eben in ihrer Bewegungsfreiheit auch eingeschränkt. Und das ergibt doch eine sehr konfliktreiche Lage, die wir hier erleben.
Und nochmal aus Sicht der Bundeswehr gefragt, welchen militärischen Nutzen sieht man darin, solche Übungen gemeinsam mit Japan durchzuführen?
Naja, zum einen geht es darum, militärisch auch das Bündnis mit Japan zu vertiefen. Zum anderen, ich habe darüber mit Ingo Gerhards, dem Inspekteur der Luftwaffe, auch gesprochen. Zum anderen geht es ja auch darum, Zeichen zu setzen und einfach zu zeigen, was man kann und dass man es durchaus auch schafft, in mehreren Weltregionen gleichzeitig präsent zu sein, was ja für Militärs immer bedeutet, auch einen unglaublichen logistischen Aufwand zu betreiben.
Die beiden Räume, Europa und Indopazifik, können wir, wenn wir sie sicherheitspolitisch betrachten, nicht mehr trennen in dieser globalen Welt. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns hier blicken lassen.
Das war also Ingo Gerhards, Inspekteur der deutschen Luftwaffe, für den es eben ein Anliegen ist, zu zeigen, dass die Luftwaffe durchaus in der Lage ist, sowohl im Baltikum Air Policing zu betreiben, als eben auch sowohl in Japan als auch parallel in Australien beispielsweise präsent zu sein. Das ist schon eine ziemliche aufwendige logistische Operation.
Gucken wir darauf nochmal aus japanischer Sicht, also dem Land, wo du dich gerade befindest. Wie sieht man in Japan eigentlich diese Bedrohungslage im Indopazifik? Mein Eindruck ist so ein bisschen, dass sich Japan tatsächlich auch gerade angesichts des Kriegs Russlands gegen die Ukraine so ein bisschen Richtung NATO und Westen auch zuwendet.
Das ist auf jeden Fall so. Die Bedrohung wird hier als sehr real wahrgenommen und das ist auch einer der Gründe, weshalb Japan auch sein Verteidigungsbudget massiv ausgebaut hat. Um 60% ist das erhöht worden, um einfach zu gucken, dass man dieser Bedrohung durch China, die zumindest die japanische Regierung so empfindet, etwas entgegenzusetzen zu haben. Aber, und das macht ein japanischer Politikwissenschaftler, den ich hier getroffen habe, ganz klar, gerade was das Thema Taiwan und Taiwanstraße angeht, da sind sie eben auch auf Hilfe angewiesen durch viele Partner. Und ein Grund für das Manöver mit den Deutschen ist natürlich auch, dieses Bündnis zu schmieden.
Falls in der Taiwanstraße etwas Schlimmes passieren sollte, wollen wir so viele Freunde und Alliierte wie möglich mobilisieren können. Das deutsche Engagement für Sicherheit und Frieden in der Region ist also sehr willkommen.
Das war also der japanische Politikwissenschaftler Narushige Michisita. Er gehört zu den wenigen hier in Japan, die tatsächlich auch Klartext über dieses Thema reden. Ansonsten in der Öffentlichkeit ist man hier sehr, sehr zurückhaltend. Gerade die japanischen Militärs antworten auf konkrete Nachfragen zu der Bedrohung durch China eigentlich überhaupt nicht. Das ist ein sehr heißes Thema hier.
Das war's für diese ja durchaus umfangreiche Sendung. Die nächste Ausgabe gibt's am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschiedet sich Kai Küstner. Und jetzt habe ich noch diesen Podcast-Tipp. Wir selbst haben heute und in unserer letzten Folge auch auf die USA geblickt. Die Entwicklungen im US-Wahlkampf beschäftigen einfach viele Menschen hier in Deutschland und in Europa. Im Podcast Amerika, wir müssen reden, gibt es noch tiefere Einblicke in das Thema Präsidentschaftswahlen im November. Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni und seine amerikanische Frau, die Journalistin Jiffa Bourguignon, analysieren im Podcast alle zwei Wochen die aktuelle Lage und teilen Eindrücke einer zerrissenen Nation. Amerika, wir müssen reden, finden Sie in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Den Link teilen wir auch in den Shownotes.
ARD